SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Silke Arning. Hallo und einen schönen Sonntagnachmittag. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Gegenwartsautoren, Daniel Kehlmann. Sein Schreiben maßgeblich geprägt hat ein heute eher vergessener Schriftsteller, nämlich der Wiener Leo Perutz. Also höchste Zeit, diesen Namen mehr ins Bewusstsein zu bringen und seine kunstfertigen Romane zu rühmen. Das tut Kehlmann in einem neuen kleinen Band. Und was ihn so an diesem Schriftsteller fasziniert, darüber sprechen wir gleich selbst mit ihm. Und wir haben noch einmal Besuch im Lesenswert-Magazin, nämlich von Anna-Katharina Hahn, eine Autorin, die Stuttgart immer wieder zum Schauplatz ihrer Geschichten macht. Ihr neuer Roman, Der Chor, führt uns wieder durch allerlei abseitige Plätze der Landeshauptstadt, aber vor allem ist es ein Buch über Frauenfreundschaften, über zerbrechende und neue Beziehungen, über das pralle Leben eben. Frauen, drei sehr spezielle Frauen, lernen wir auch in dem neuen Roman von Katja Lange-Müller kennen, den wir Ihnen vorstellen möchten. Und wir nehmen Abschied. Abschied von Ruth Schweikert. Das Sterben seiner todkranken Frau hat Ehemann Erik Bergkraut in einem sehr persönlichen Protokoll festgehalten. Die Musik, die kommt heute von Stephanie Nillis. Eine besondere Stimme, ein bisschen knarzig, eine Charakterstimme eben. Singer-Songwriterin aus den USA, die als klassische Pianistin angefangen hat und erst später auf den Jazzgeschmack gekommen ist. Hier ist sie mit Bait and Switch. I am a victim. SWR Kultur, Lesenswert Magazin. Berlin 1928. Die Litfaßsäulen künden ein Großereignis an. Drei Wochen lang wird mit einer dramaturgisch sehr aufwendig betriebenen Werbestrategie ein neuer Fortsetzungsroman in der Berliner Illustrierten Zeitung annonciert, der dann bei Erscheinen die Auflage tatsächlich um 30.000 in die Höhe schnellen lässt. Was allerdings mit dem Autor zusammenhängt. Leo Perutz, damals ein Erfolgsautor, heute ein leider vergessener Name. Zu Unrecht, sagt ein anderer international bekannter Autor, Daniel Kehlmann nämlich. Über Perutz heißt sein gerade erschienenes Buch und ich freue mich, dass ich mit Ihnen darüber sprechen kann. Hallo, Herr Kehlmann.
Hallo.
Herr Kehlmann, vielen Dank, dass Sie das Gespräch ermöglicht haben, denn wir erwischen Sie ja gerade buchstäblich zwischen Tür und Angel irgendwo in New York, wo Sie umziehen. Haben Sie schon alle Kisten gepackt?
Ja, es sind auch nicht viele Kisten. Also wir sind nicht von Europa so richtig weggezogen. Wir verbringen jetzt einfach dieses Schuljahr in New York. Das heißt, ich bin mit relativ wenig Gepäck gekommen und es ist alles nicht so schlimm, aber es ist natürlich trotzdem immer mühsam, überhaupt irgendwelche Dinge von einem Ort zum anderen bringen zu müssen.
Auf jeden Fall. Leo Perutz, ein Autor, der Sie begeistert hat, den Sie selbst in Ihren Werken auch ja ein kleines Denkmal gesetzt haben. Warum?
Er ist ein Autor, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig war. Ich habe angefangen, ihn zu lesen, als ich glaube, 14 oder 15 war. War damals absolut begeistert. Er wurde für vieles, was ich selber literarisch versucht habe, auch ein wichtiges Vorbild. Und es ist auch eine Begeisterung, die nicht wie andere frühe Einflüsse oder Begeisterungen für mich vorbeigegangen ist, sondern wenn ich ihn heute lese, dann finde ich immer noch, das ist einer der großen deutschen Romanautoren. Deutsch heißt in deutscher Sprache. Es ist jemand, mit dem ich mich auch gerne ein ganzes kurzes Buch lang beschäftige, in dem ich wirklich über seine Bücher nachdenke. Nicht alles, ne, sondern einige, die mir besonders wichtig sind. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist einerseits eine Art von Erinnerung an ihn, aber es ist wirklich auch eine detaillierte Auseinandersetzung geworden.
Genau, Sie haben sich eigentlich einer biografischen Annäherung eher verweigert, könnte ich jetzt so sagen, ein bisschen übersteigert, weil
das, nein, das stimmt schon, ja.
Ja, weil Sie sagen auch, dass er ein Autor ist, der eigentlich gänzlich hinter seinen Erzählungen, seinen Werken zurücktritt. Wie muss man das verstehen?
Perrot ist ein hochexperimenteller Autor, aber seine Experimente finden im Bereich der Handlung statt. Und deswegen ist es auch schwer, über seine Bücher zu schreiben, weil im Grunde muss man wissen im Detail, worum es in den Büchern geht, um überhaupt darüber reden zu können, warum sie so experimentell und originell sind. Und das heißt, man kann über ihn im Grunde, das ist das Dilemma, das ich auch hatte, um über Perrot als Künstler im Detail genau zu sprechen zu können, muss man entweder mit Menschen reden, die ihn gelesen haben, also den Inhalt voraussetzen, oder man muss sehr viel nacherzählen. Und eigentlich lernen wir ja alle schon im Germanistikstudium, bitte nicht nacherzählen, mach was anderes. Aber bei Perrot kommt man nicht drum herum, sonst kann man über ihn nicht sinnvoll reden. Und deswegen habe ich weniger über sein Leben gesprochen, denn er wollte selber auch nicht, dass sich Leute mit seinem Leben beschäftigen. Es ist auch nicht sehr interessant, sondern ich habe wirklich den Platz, den ich hatte, dafür verwendet, seine Bücher zum Teil nachzuerzählen. Das lässt sich nicht vermeiden. Und dann auf der Basis dieser Nacherzählung drüber zu schreiben und drüber nachzudenken, was ist so interessant an diesem Autor.
Es haben sich ja auch schon viele mit ihm beschäftigt. Zum Beispiel Theodor Adorno hat gemeint, seine Geschichten, also Perrots Geschichten, hätten Tiefgang und Spannung. Und ein anderer Autor meinte, Perrot sei so eine Mischung aus Franz Kafka und Agatha Christie, weil es sehr viel Spannung drin ist, aber auch gleichzeitig sehr viel Tiefgang. Und es geht auch vor allem immer um dieses sehr eigentümliche Verhältnis von Realität und Fantastik. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich würde es ein bisschen anders sagen, obwohl das völlig richtig ist. Er ist ein fantastischer Autor im ursprünglichen Sinn eben von Fantastik. Er ist ein magischer Realist im alten Sinn, im Prager Sinn sozusagen, von Meyrink und auch Kafka, in dem Sinn, dass in seinen Büchern Dinge passieren, die nicht nur ganz sozusagen soziale, realistische Abbildung von Lebensverhältnissen sind. Aber er macht das auf eine ganz eigentümliche Weise. Es geht um die große Frage, haben wir ein Schicksal? Gar nicht so sehr gibt es Gott, das ist eine kleinere Frage gegenüber der Frage, haben wir ein Schicksal? Ist die ganze Existenz nur Zufall, nur eine Reihe von Dingen, die halt passieren und anders passieren könnten? Oder gibt es im Leben etwas, das eine absolute, auf die einzelne Person bezogene Sinnhaftigkeit ist? Und dieser Frage geht er nach, indem er die Handlung, die seine Hauptfiguren umgibt, die Dinge, die ihnen passieren, auf eine ganz originelle Art einsetzt und manipuliert. Und deswegen hat man immer das Gefühl, hier passiert etwas Übernatürliches. Und manchmal ist es auch einfach übernatürlich, aber also es gibt in Nachts unter der Steinbrücke treten tatsächlich auch Engel auf und Dämonen. Aber in den meisten Büchern von ihm ist es so, dass man das Gefühl hat, hier passiert etwas Übernatürliches, aber man findet es nicht. Die Kausalkette wird nicht gebrochen. Und das macht es so profund, weil man das Gefühl hat, wenn es ein Schicksal gäbe oder wenn es ein Schicksal gibt, wenn es einen Gott gibt, der eine Absicht mit uns hat, dann läuft das ungefähr so ab wie in den Romanen von Leo Perrot.
Schicksal ist so ein roter Faden, das sich so immer als Thema durch seine Werke zieht, aber eben natürlich auch das Thema Erinnerung. Und einen Roman, den Sie ja auch als Meisterwerk loben, ich glaube, das ist auch unumstritten, ist Nachts unter der steinernen Brücke, weil er dort eben verschiedenste Erzählungen miteinander verbindet, aber das nicht verrät. Das beschreiben Sie ja auch. Also er ist jemand, der sehr kunstvoll zahlreiche Fährten und Fäden auslegt und sie dann irgendwo dann doch miteinander verknotet. Das ist ja, glaube ich, etwas, was Sie auch für sich auch mitgenommen haben in ihre eigene Literatur.
Absolut. Ich habe mal einen Roman geschrieben, Ruhm, ein Roman in 9 Geschichten heißt der. Und der besteht aus 9 Kurzgeschichten, die man jede einzelne rausnehmen und als abgeschlossene Kurzgeschichte lesen kann. Aber wenn man sie zusammensetzt, dann entstehen Verbindungen zwischen ihnen. Dinge, die in einer Geschichte passieren, sind eine Voraussetzung für was in einer anderen Geschichte passiert, was dort aber nicht extra verhandelt wird. Manche Geschichten in meinem Buch sind von einer Figur ausgedacht, die ein Autor ist, der in einer anderen Geschichte vorkommt. Und diese Grundidee, einen Roman in Geschichten zu schreiben, Geschichten, die auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden sind, wo das Vergnügen beim Lesen eben daher kommt, dass man diese Verbindungen findet, das habe ich von Leo Perutz. Das war ein Einfluss von seinem Meisterwerk Nachts unter der steinernen Brücke. Und deswegen heißt der besagte Schriftsteller in meinem Buch auch Leo. Also das wollte ich nie leugnen, dass dieser Einfluss von Perutz da bei mir speziell in diesem Buch ganz präsent ist. Wobei ich Perutz jetzt in seiner Bedeutung nicht darauf reduzieren will, dass er mich halt persönlich zu einem Buch beeinflusst hat. Nachts unter der steinernen Brücke ist einer der großen deutschen Romane des 20. Jahrhunderts. Alle, die ihn gelesen haben, die ich kenne, sind dieser Meinung. Es sind halt nur viel zu wenige.
Ein solches Meisterwerk, das leider in Vergessenheit geraten ist. Aber wenn Sie jetzt jemand fragt, warum soll ich dieses Buch lesen, was würden Sie sagen?
Alles, was einen an Literatur faszinieren kann, ist in Nachts unter der steinernen Brücke präsent. Es verbindet unterschiedliche Traditionen. Es ist die osteuropäische Tradition, die Tradition jüdischen Erzählens. Manche Geschichten erinnern an Isaac B. Singer. Andere Geschichten in ihrer Kühle und Kälte erinnern an Kafka. Das heißt, man hat ganz unterschiedliche Traditionen, die sich verbinden, ganz organisch verbinden. Es ist ein spannendes und faszinierendes Buch und eines, das einen ungeheuer beschäftigt, weil man eben immer versucht, diese Kausalverbindungen zu finden. Und das wiederum ist keine Rätselaufgabe, sondern es ist im Grunde die Aufgabe, herauszufinden, gibt es ein Schicksal? Ist das, was den Figuren hier passiert, reiner Zufall oder steckt eine lenkende Absicht dahinter? Natürlich steckt die lenkende Absicht von Leo Perutz dahinter, aber auf der Ebene der erzählten Geschichte gibt es einen Gott, gibt es ein Schicksal, das auf diese Figuren einwirkt. Und es ist wirklich ein unvergessliches Buch. Und jeder Mensch, der sich für Literatur interessiert, hat Vergnügen an so etwas, glaube ich.
Ja, diese Schicksalsfragen sind natürlich immer aktuell, würde ich sagen. Und Sie beschreiben...
Natürlich, ja, solange es Menschen gibt. Ja,
ja, genau. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, das fand ich auch total interessant, zwar leider nur in kleinen Fußnoten, aber dass auch Ihr Vater sich schon an Perutz versucht hat, weil er gerne einen Film drehen wollte.
Ja, das hat er auch. Also mein Vater war Regisseur, er wollte immer Leo Perutz verfilmen. Ich bin der Meinung, das ist sogar nur beschränkt möglich. Also ich halte Perutz sogar für einen der unverfilmbaren Autoren. Also hätte ich damals, ich war noch ein Kind, aber ich hätte meinem Vater sogar eher abgeraten davon. Aber er wollte das immer. Er hat selber später einen Perutz auch verfilmt, nämlich Der Meister des jüngsten Tages. Und er hat andere Verfilmungen selber auch noch auf den Weg gebracht als Hauptabteilungsleiter für Fernsehspiel, für den ORF, zu einem Zeitpunkt, als es auch für Literaturverfilmungen noch Budget gab. Aber was für mich natürlich noch viel wichtiger ist, deswegen hatte er teilweise die Erstausgaben damals noch von allen Leo Perutz-Romanen, wirklich allen im Regal. Und deswegen habe ich so früh angefangen, Leo Perutz zu lesen. Also für mich persönlich ist das noch wichtiger als die Verfilmungen, dass mich dieses Interesse meines Vaters überhaupt zu Perutz gebracht hat. Und man bleibt ja nicht in allen ästhetischen Fragen d'accord mit seinen Eltern. Es gibt andere Bücher, die mein Vater geliebt hat, die mir jetzt nicht mehr so viel sagen. Aber bei Perutz hat sich diese Begeisterung absolut weiter vererbt. Und wenn überhaupt, bin ich sogar noch ein größerer Perutz-Fan, als mein Vater war.
Also Sie haben eben gesagt, Perutz sei eigentlich so biografisch nicht so interessant. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist vielleicht auch sein Schicksal eben als jüdischer Autor, 1882 in Prag geboren, ist dann ja nach Wien gezogen mit der Familie, aber dann 1938 wegen der Nationalsozialisten nach Palästina ins Exil gegangen. Und eigentlich lag ja vorher so seine produktivste Zeit. Und er konnte dann an seinen Erfolg nicht mehr so richtig anknüpfen. Auf der anderen Seite aber muss er doch so rein menschlich ein ganz interessanter Typ gewesen sein. Er gehörte ja zu dem Kreis von Literaten, die im Wiener Zentralcafé abgehangen haben. Mhm. Und da auch so seine eigene, ja, Community pflegte, würde man heute sagen.
Ja, es gibt eine wunderbare Biografie von Hans-Harald Müller, dem Hamburger Germanisten, dem bei weitem wichtigsten Perutz-Experten, ein Literaturwissenschaftler, der wirklich einen Großteil seiner Lebens- und Arbeitskraft Leo Perutz gewidmet hat. Wir sind ihm alle zu Dank verpflichtet. Und Dadurch weiß man sehr viel über Leo Perrotts Leben, weil Hans-Harald Müller doch viel herausgebracht hat. Aber es ist so, dass wenn man sich damit beschäftigt, es entsteht kein sehr scharfkantiges Bild sozusagen. Auch wenn man seine Briefe liest, auch wenn man seine gar nicht so zahlreichen Lebensäußerungen liest, die Frage, was war das eigentlich für ein Mensch, es entsteht da nicht so ein ganz scharfes Bild. Und das ist wohl auch ein Grund, dass er so vergessen ist, weil eben diesem fantastischen Werk sich nicht so das Bild eines Autors an die Seite stellen ließ. Und er wollte das auch nicht. Also er wollte sich nicht mal fotografieren lassen, hat nie ein Interview gegeben. Er wollte als Person nicht in Betracht kommen. Das ist etwas, was einen fast ein bisschen irritieren kann, weil man will ja, wenn man einen Autor sehr verehrt, will man ja wissen, wie war der und wer war der. Und bei Perrotts muss man, wenn man alles von ihm liest und ihn liebt und bewundert, muss man ein bisschen diesen Wunsch aufgeben. Man wird nicht erfahren, man bekommt nicht wirklich heraus, wer er war.
Aber dafür bekommen wir jetzt eine Hilfestellung beim Lesen seiner genial konstruierten Werke durch ihr neues Buch, das wirklich ungeheuer Lust macht und ansteckt, Leo Perrotts Geschichten zu entdecken. Daniel Kehlmann über Leo Perrotts. Der Titel ist in der Reihe Bücher meines Lebens im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Herzlichen Dank, Herr Kehlmann.
Danke Ihnen, sehr gerne.
And the winds are changing, but nobody's been listening. There's a hole in my bucket, and the water just keeps coming in. But for one haunting moment, in the bitterest bait and switch, the rich get a taste of bitter medicine. Oh, the rich get a taste of bitter medicine. The rich get a taste of medicine.
Nachts unter der steinernen Brücke. Bereits 1924 hat Leo Perrotts an dieser verschachtelten Geschichte begonnen, die mich persönlich immer an die berühmten Matrioschkas erinnert. Unter der Puppe kommt eine immer neue Puppe zum Vorschein. Nur, dass Leo Perrotts seine insgesamt 14 Erzählungen dieses Romans nicht einfach ineinander stapelt. Sie stehen für sich, sind abgeschlossene Novellen, wie er sagt, wobei Perrotts jedoch unsichtbare Fäden zwischen den Figuren seiner Geschichten webt, die auf diese Weise schicksalshaft miteinander verbunden sind. Ort der Handlung ist das Prag des 16. Jahrhunderts, wo Rudolf II. Als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches residiert. Eine weitere historisch verbürgte Figur ist Rabbi Löw, einer der berühmtesten jüdischen Gelehrten und der Legende nach Erfinder des Golem, eines aus Lehm gebildeten Lebewesens. Und nun steht Rabbi Löw vor dem Rätsel, warum Gott die Stadt mit der Pest gestraft hat.
Die Pest in der Judenstadt. Im Herbst des Jahres 1589, als in der Prager Judenstadt das große Kindersterben wütete, gingen zwei armselige Spaßmacher, ergraute Männer, die davon ihr Leben fristeten, dass sie bei den Hochzeiten die Gäste belustigten, durch die Belelesgasse, die vom Nikolausplatz zum Judenfriedhof führte. Es dunkelte. Sie waren schwach vor Hunger, beide. Denn seit zwei Tagen hatten sie nicht viel mehr als ein paar Bissen Brot gegessen. Die Zeiten waren schlimm für Spaßmacher. Denn in diesen Tagen, da der Zorn Gottes über die unschuldigen Kinder gekommen war, gab es keine Hochzeiten und keine Freudenfeste in der Judenstadt. Der eine von den beiden, Koppelbär, hatte schon eine Woche vorher seinen zottigen Pelz, indem er als wildes Tier verkleidet seine drolligen Sprünge machte, zum Geldverleiher Markus Koprischewi getragen. Der andere, Jäckelenarr, hatte seine silbernen Schellen verpfändet. Jetzt besaßen sie nichts als ihre Kleider und ihre Schuhe. Und Jäckelenarr hatte auch noch seine Geige. Für die wollte der Pfandleiher nichts geben. Sie gingen langsam, denn noch war es nicht völlig dunkel geworden. Und sie wollten nicht gesehen werden, wenn sie den Friedhof betraten. So viele Jahre hindurch hatten sie sich mit ehrlicher Arbeit das Brot für alle Tage und den Bedarf des Sabbat verdient. Und nun stand es so mit ihnen, dass sie des Nachts auf den Grabsteinen nach Kupferpfennigen suchen mussten, die die frommen Besucher des Friedhofes bisweilen für die Armen zurückließen. Als sie an das Ende der Belelesgasse gekommen waren und die Friedhofsmauer zu ihrer Linken sahen, blieb Jekelenar stehen und deutete auf die Tür des Flickschusters Gershon Chalel. »Sicherlich«, sagte er, »ist des Schusters Blümchen noch wach. Ich will ihr aufspielen das Lied »Sechs Jahre erst zähl ich, das Herz ist mir fröhlich«. So wird sie zur Tür herauskommen und auf der Gasse tanzen.« Koppelbär wachte auf aus einem Traum von einer warmen Rettichsuppe mit kleinen Fleischbrocken darin. »Du bist ein Narr«, brummte er. »Wenn der Messias kommt und die Kranken heilt, du wirst ein Narr bleiben. Was schert mich des Schusters Blümchen? Was soll mir ihr tanzen? Ich bin krank vor Hunger in allen meinen Gliedern.« »Wenn du bist krank vor Hunger, so nimm ein Messer, schleif es und häng dich auf«, sagte Jekelenar. Und dann nahm er seine Geige vom Rücken und begann zu spielen.
Und so beginnt eines der geheimen Meisterwerke der deutschen Literatur, meint Daniel Killmann über den Roman »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Das Hörbuch ist in einer SWR2-Produktion entstanden, fulminant eingesprochen in einer ungekürzten Fassung von Felix von Manteuffel und jetzt erhältlich für 15 Euro im Audioverlag.
Why are you crying? Your flimsy dress shimmers like a fish in the moon. Poor little river, you've swallowed my brother. Their soul will swallow me too. I followed you, my friend, as I followed my own heart. Desire was a horse and was a god.
In ihren Frankfurter Poetikvorlesungen hat die Autorin Katja Lange-Müller gern über das Brühwürfelprinzip gesprochen, also über die extremen Verdichtungen, die große Erzählungen der Weltliteratur auszeichnen. Ein Prinzip, das man auch hinter ihrem neuen Roman vermuten könnte, in dem sie eine angeblich wahre Begebenheit auf ein extremes Kammerspiel komprimiert hat. Es geht sehr tragisch, rätselhaft, aber auch sehr komisch zu in diesem neuen Buch »Unser Ole«, in dem ein autistischer Jugendlicher und drei Frauen miteinander ringen. Frauen, die weder etwas mit der berühmten Frauenrolle als Hausfrau, aber schon gar nicht mehr mit der Rolle als Mutter etwas zu tun haben wollen. Manuela Reichert hat sich in die Zweck-WG eingelesen.
Die Geschichte beginnt, nachdem die Autorin uns versichert hat, sie sei wahr, auch wenn sie die handelnden Personen unkenntlich gemacht habe. Die Geschichte beginnt mit einem populären Lied aus frühen DDR-Zeiten.
Kleines Haus am Wald, morgen komm ich bald. Diesen Herbert-Roth-Schlager aus der Zeit ihrer Jugend hatte Ida vor sich hingesummt, während sie ihren Koffer packte, um am nächsten Tag bei Elvira einzuziehen.
Ida und Elvira, zwei höchst verschiedene alte Frauen, die eint, dass sie von ihren Müttern nicht geliebt wurden. Ida war eine besonders schöne Frau, die ihr Leben an der Seite ebenso wohlhabender wie egoistischer Männer verbracht hat. Irgendwann waren die Herren jedoch stets von ihr gelangweilt und nach der letzten Trennung ist sie ziemlich weit unten angekommen, im wahren Sinn des Wortes, in einer dunklen Einzimmer-Erdgeschosswohnung. Sie hat eine miese Rente, die sie mit gelegentlichen Auftritten bei Seniorinnen-Modeschauen aufbessert. Auf einer solchen Veranstaltung trifft sie die lange schon verwitwete Elvira, die bis zur Pensionierung mit Leidenschaft berufstätig war. Ihr gehört ein kleines Haus und dort gibt es ein Zimmer für die Freundin.
Elviras Eigenheim, ein rauputzgrauer Würfel mit Eternitdach, befindet sich auf einem Eckgrundstück am Rande eines Dorfes, nahe der Hauptstadt, von der aus es per Auto gut, per Regionalbahn und Bus aber nur bis 9 Uhr abends zu erreichen ist. Elvira nannte ihre abgelegene Gegend einmal das letzte Loch im Berliner Speckgürtel.
Es ist also nicht direkt das schlagersehnsüchtige kleine Haus am Wald, in das die stets perfekt geschminkte, auf Kleidung Wert legende Ida zieht. Sie muss keine Miete zahlen, als Ausgleich soll sie der Freundin im Haushalt zur Hand gehen und bei der Betreuung des halbwüchsigen, titelgebenden Enkel Ole helfen. Zwei alte Frauen, ein hässliches Haus und ein gestörter 15-Jähriger, der sich nur rudimentär verständlich machen kann, der viel und immer das Gleiche isst und am liebsten im Bett liegt. Das ist die Ausgangskonstellation in dem neuen Roman der Berliner Autorin Katje Lange-Müller. Und dann passiert ein Unglück, ein Sturz. Hat Ole nachgeholfen oder ist die Großmutter gestolpert? Das wird nicht aufgeklärt, auch nicht von den freundlichen Kommissaren, die für kurze Zeit eine wichtige Rolle spielen und Humor in die nicht gerade komische Lage bringen. Entscheidender als die Polizei ist jedoch Oles Mutter, die rechtmäßige Erbin, die jetzt das Spielfeld betritt. Womit das Trio im hässlichen Haus wieder komplett wäre. Nur sind es jetzt eine alte und eine mittelalte Frau, die am Küchentisch sitzen und nicht wissen, wie sie mit dem behinderten Ole zurechtkommen sollen.
Sein Intelligenzquotient soll etwa bei 40 liegen. Zudem gilt er als autistisch. Von der allgemeinen Schulpflicht ist er jedenfalls befreit und in die Sonderschule geht er auch nicht. Seine Oma Elvira hat ihn unterrichtet, so gut es ging. Lesen, schreiben, rechnen kann er nicht. Dafür hantiert er gern mit Buntstiften. Und Elvira gefielen seine Bilder.
Oma Elvira war wohl nicht unschuldig an der Behinderung des Neugeborenen. Jedenfalls erzählt Katja Lange-Müller eine ziemlich schreckliche Mutter-Tochter-Geschichte, in deren Folgen ein hirngestörter Säugling auf die Welt kommt. Überhaupt gelingt es ihr, die Lebensgeschichten dieser drei Frauen in Rückschauen lebendig werden zu lassen. In der Gegenwart entwickelt sich ein spannendes weibliches Herr- und Knechtverhältnis, das geprägt ist von sozialer Einsamkeit und emotionaler Unfähigkeit. Die Autorin entwirft in diesem Roman traurige Figuren und Konstellationen, zeichnet verlorene Leben, die trotzdem von Widerstand geprägt sind und deren Erinnerungen immer wieder Anlass für ziemlich komische Episoden geben. Mit der Musik wäre es wohl ein Capriccio, frei in der Form und von lebhaftem Charakter. Und dann gibt es ja noch Ole, der wie ein Elefant im Erzählraum steht und der für ein mysteriöses Ende sorgt in diesem leichthändigen, wie die Autorin es nennt, Prosadrama. Gerne hätte man eine Auflösung, aber da es eine wahre Geschichte ist, die erzählt wird, müssen wir ohne auskommen. Im Leben geht es ihm nicht zu, wie im Roman. Und alle Spuren verlaufen sich hier sowieso im märkischen Sand.
Katja Lange-Müller und ihre tragisch-komische Geschichte über drei Frauen und einen autistischen Jugendlichen. Unser Ole ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Manuela Reichert hat den Roman vorgestellt für SWR Kultur Lesenswert Magazin.
Your most immaculate look, for it's death that's on time and color that hangs from your bones. Two for ever on the scaffold. Rome, forever on the throne.
Es ist wirklich nicht einfach, wer nicht nur in der Badewanne eine Arie schmettern und sich vielleicht doch eher in einem Chor austoben möchte, hat in Baden-Württemberg die Qual der Wahl. In kaum einem anderen Bundesland gibt es so viele Musikvereine. Mehr als 800.000 Bürgerinnen und Bürger aller Generationen singen in einem Chor. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Chor, nämlich in dem neuen Roman von Anna-Katharina Hahn, die nur zu gern familiäre Befindlichkeiten und Abgründe auslotet. Und wieder einmal hat sie Stuttgart zum Schauplatz ihrer Geschichte gemacht, die drei Frauengenerationen miteinander verbindet. Und was sie verbindet, das ist das gemeinsame Singen einmal in der Woche in einer Kirche. Der Chor heißt dieser neue Roman, und welcher Kosmos sich hinter diesem schlichten Titel auftut, davon kann uns Anna-Katharina Hahn jetzt selbst ein wenig mehr erzählen. Hallo Frau Hahn.
Hallo Frau Arning.
Frau Hahn, erst einmal drängt sich natürlich die Frage aller Fragen auf. Singen Sie selbst oder sind Sie für die Recherche vielleicht sogar einem Chor beigetreten?
Also ich gehöre zu den wenigen Baden-Württembergerinnen, die mit so schlechter Stimmführung gesegnet sind oder bestraft eher, dass ich nicht in einen Chor mich traue. Aber ich habe halt den Chor als einen interessanten Handlungsort gewählt, weil mir aufgefallen ist, dass doch sehr viele Freundinnen und Bekannte über alle Generationen hinweg in Chören singen. Es hat natürlich auch, wie Sie schon gesagt haben in der Anmoderation, eine große Tradition hier in Baden-Württemberg. Und ja, das Singen als was Befreiendes, fast Religiöses, das Singen auch in einer Gruppe, die sich immer wieder trifft, da entstehen Freundschaften, und Freundschaften zwischen Frauen sind was ganz Spezielles. Es kann Reibungen geben, es kann ungeheure Erwartungen erzeugen. Man begegnet sich fast wie in einer Liebesbeziehung, und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, ist Streit mit der besten Freundin fast so schmerzhaft wie mit dem Partner oder teilweise sogar noch schlimmer. Es bietet das Chorumfeld nicht nur Musikbegeisterung, Interesse für Musik, für Lieder und für gemeinschaftliches Singen, sondern vor allem für die menschlichen Zwischentöne.
Hört sich nach einem sehr interessanten Untersuchungsfeld an, dann eigentlich. Und den Chor, den wir in Ihrer Geschichte kennenlernen, das ist eben ein reiner Frauenchor. Das sind die Kantarinen, so nennen sie sich, die gern so im herzlichen Schwäbisch daherdonnern, wenn es so um das Altersgeplapper geht. Aber das Interessante ist ja, dass sie dann Lieder singen im astreinen Estnisch. Also das hat mich sehr gewundert. Und da kommen dann so schöne Worte wie Lummelhelbecke davor. Das ist die Schneeflocke, glaube ich.
Ja, genau.
Und das fand ich schon irritierend. Warum singen die jetzt ausgerechnet auf Estnisch?
Ich habe eine besondere Verbindung zu Estland durch meine Schwägerin und deren Familie, und ich liebe das Land, seine Sprache und Literatur, soweit sie mir durch Übersetzungen zugänglich ist, und ich dachte aus verschiedensten Gründen, dass meine Chorleiterin eine Estin ist, denn bei den Kantarinen, diesem Frauenchor, der absolut niederschwellig ist, also da kann kommen, wer will, ist auch kein religiöser Chor, und verschiedene Studierende leiten ihn, und jetzt ist eben Terje dran, eine junge Estin, und sie bringt nicht nur ihr Können als Chorleiterin und ihr sangliches Können, sondern sie bringt auch ihre Sprache und ein sehr berühmtes estnisches Lied, Talenda Mesi Pupole. Das ist ein wunderschönes Lied nach einem Gedicht von Johann Lief, einem berühmten estnischen Lyriker. Und das singt sie mit ihren Chordamen.
Oder kommen noch viele andere Lieder auch in diesem Roman vor? Gibt es eigentlich eine Playlist?
Es wird eine Playlist geben auf der Homepage des Surkamp Verlags, wo der Roman erscheint. Und ich glaube, es sind fast 30 Lieder, die werde ich nicht alle drauf machen. Ich bin gerade dabei, die zusammenzustellen. Und ja, da wird man auf alle Fälle das estnische Lied, weil es sehr wichtig für den ganzen Roman ist, es zieht sich da ein bisschen wie ein roter Faden durch, wird man da hören können.
Jetzt müssen wir natürlich unbedingt zu den Frauen kommen, die in diesem Roman eine Rolle spielen. Die Hauptfigur heißt
Alice oder Alice. Also der Name scheint auf jeden Fall darauf hinzudeuten, dass diese Figur nicht aus Schwaben kommt.
Ja, also Alice, kommt aus Berlin und ihre Mutter hat sie nach Alice in Wonderland, nach dem Disney-Film genannt und sie hat dann natürlich auch ihren Song.
Und sie ist so eine Businessfrau, eine sehr erfolgreiche.
Ja, Alice ist eine Neigschmeckte. Sie tut sich auch schwer am Anfang mit den Schwaben und trotzdem ist sie hingegangen, weil sie eigentlich dieses Baden-Württemberg und als eine fast exotische, magische Landschaft empfunden hat aufgrund von Erlebnissen in ihrer Kindheit. Also es war schon ihr Wunsch, nach Stuttgart zu gehen. Sie arbeitet sehr erfolgreich als Personalerin und sie liebt ihre Arbeit, sie ist sehr gut darin. Und im Chor pflegt sie verschiedene Freundschaften und kann da auch sich so ein bisschen zurücknehmen von dem Arbeitsalltag.
Und dieses Schicksal, sage ich jetzt mal als Neigeschmeckte, verbindet sie mit Lena. Das ist so die Älteste in diesem Frauenchor, schon über 80, entstammt so einer großbürgerlichen, gut gebildeten Schicht, so die typische Stadtvertreterin ist das jetzt, sage ich jetzt mal. Aber kommen wir nochmal zu Alice. Sie ist verheiratet, ihre Ehe ist aber kinderlos geblieben und diese Kinderlosigkeit hat sie schon auch geprägt in ihrem Beziehung auch zu anderen Frauen.
Ja, also Alice hat wirklich viele Freundinnen und pflegt enge Freundschaften und sie ist auch eine mütterliche Person, würde ich sagen. Ja, und im Chor begegnet sie dann einer jungen Frau, Sophie. Die bringt sie in vieler Hinsicht in Schwierigkeiten, weil Alice von Sophie auf den ersten Blick absolut begeistert ist. Und das ist eine schüchterne, stille, junge Studentin. Und Alice weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Also sie wird fast überwältigt von ihren Gefühlen. Und ich will auch nicht zu viel verraten. Sie wird praktisch überschwemmt von Begeisterung für Sophie. Das jetzt unbedingt auch nur damit zu tun hat, dass sie keine Kinder hat, weiß ich nicht. Aber sie hat sich eigentlich damit abgefunden, dass sie und ihr Mann kinderlos bleiben. Und es ist ja auch nicht das Allerschlimmste. Man kann ein sehr erfülltes Leben ohne Kinder führen. Alice hat da sicher im Chor auch so ein bisschen was wie eine Ersatzfamilie. Mhm. Aber Sophie, die ist sozusagen das unerhörte Ereignis, was gleich am Anfang des Romans steht, die Begegnung mit dieser jungen Frau.
Ja, es ist schwierig, nicht zu viel zu erzählen, weil es tauchen in ihrem Roman so viele Figuren auf, also Marie noch, und die auch eine große Rolle spielt, und die Cora, und das kann man natürlich jetzt nicht im Einzelnen hier durchgehen, aber genau das wäre die Frage, was hat sie an diesen Frauenbeziehungen so sehr beschäftigt, dass sie sagen, ich wollte die nochmal in einem Roman auffangen?
Ja, mich beschäftigt schon sehr das Thema von Freundschaften, gerade unter Frauen, weil es gibt so viele großartige Beziehungen zwischen Frauen, die keine Liebesbeziehungen im sexuellen Sinne sind und trotzdem fast die Komponenten von einer Amour-Fou haben, also die Psychogramme dieser verschiedenen Frauen, ihrer Geschichten, ihrer Erinnerungen auch aneinander, und alle sind miteinander auf eine Weise verstrickt und verhäkelt und emotional voneinander abhängig, im guten wie im schlechten Sinne. Und wie das funktioniert ganz anders als bei Männern. Und es funktioniert auch ganz anders als zum Beispiel in einer langjährigen Ehe. Also sowohl Alice als auch Marie sind lang verheiratet und die Beziehung zwischen ihnen und ihren Ehemännern, die hat andere Qualitäten als diese Frauenfreundschaften, aber sie sind nicht weniger close.
Wenn man ihnen jetzt so zuhört, könnte vielleicht der ein oder andere Mann denken, ach, das ist wieder so ein typischer Frauenroman. Bloß nicht. Würden Sie dem zustimmen?
Nein, würde ich nicht. Also natürlich, ich interessiere mich sehr für Frauen und Frauenbeziehungen untereinander. Ja, praktisch auch diese geheime Welt der Frauen, von der vielleicht Männer nichts mitkriegen. Es gibt ja genauso geheime Welt der Männer und ihre Rituale und Beziehungen untereinander, aber diese Männer sind schon präsent, die sind auch wichtig, also vor allem Fred, Alice ist Mann, ich würde auch sagen, es ist schon auch ein Eheroman, wenn man jetzt mal schon die Schubladen aufmachen will, und wie diese beiden Frauen zusammen mit ihren Männern funktionieren, ja, oder auch nicht. Es kommen viele Männer vor, auch junge Männer. Das sind verschiedenste Schichten, Milieus auch, die man da antreffen kann.
Und ähnlich eigentlich wie in Ihrem Vorgängerroman Aus und Davon ziehen Sie hier in diesem Roman ebenfalls noch so eine zweite Erzählebene ein. Also das finde ich ganz interessant. Da gibt es so mehrere märchenhafte Erzählungen, die in diese Rahmenhandlung sozusagen eingebettet werden. Das erinnert so ein bisschen an das Stuttgarter Hutzelmännlein und an einen Dichter namens Eduard Mörike, den Sie auch, glaube ich, sehr verehren. Also das haben Sie da so ein bisschen aufgegriffen.
Das ist ja ein ganz großes Kompliment. Ich habe jetzt ehrlich gesagt an Mörike nicht so gedacht dabei, aber die deutsche Romantik lässt mich nicht los. Also ich habe schon gerne so märchenhafte Geschichten und grundiere unsere Zeit, weil ich finde, sie hat schon die Gegenwart auch viel in ihrer Verunsicherung und dem Krisenbewusstsein, was ja gerade in Deutschland besonders stark ist, viel mit der Zeit der Romantik zu tun, wo die Leute ja auch dachten, jetzt zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg. Und ich habe so verschiedene kleine Binnenerzählungen eingebaut, die die Figuren einfach noch besser beschreiben. Ich bin nicht so ein großer Fan vom allwissenden Erzähler, der in alle Köpfe reingehen kann, aber mit diesen Geschichten, die die Figuren sich gegenseitig erzählen, können sie die Leserinnen und Leser doch noch besser kennenlernen. Und manche davon haben wirklich märchenhafte Züge, unterscheiden sich auch sprachlich vom Rest des Romans. Und ich hatte ein, zwei so Einfälle und dann dachte ich, das ist eine gute Idee auch für die Struktur und war ganz dankbar für diese wirklich vom Himmel gefallene Inspiration.
Und wieder einmal nehmen Sie uns in diesem Buch mit, quer durch Stuttgart, muss man sagen, durch die verschiedensten Schauplätze, über Hecken und Zäune und in die verwilderten Gärten, also ganz interessante Ecken. Also die Stadt scheint Ihnen nicht langweilig zu werden.
Ja, also es ist schon das Territorium, was ich gerne bespiele. Stuttgart spielt allerdings der Roman auch in verschiedenen Kapiteln in Paris. Also ist nicht nur im Kessel, aber ich werde wahrscheinlich Stuttgart nicht los. Und es macht mir sehr viel Freude, auch zu verfremden und die Leserinnen und Leser an Orte zu führen, die sie vielleicht zu kennen glauben und dann in die Irre laufen zu lassen. Und natürlich ist es auch eine Herausforderung, eine Stadt, die einfach von vielen Menschen im Land als hässlich und irgendwie unsympathisch empfunden wird, als einen Locus Amoenus, also einen verwunschenen Ort darzustellen und einen magischen Ort. Daran habe ich sehr viel Freude.
Vielen Dank, dass Sie uns mit auf Erkundungstour genommen haben und ja nicht eben nur durch Stuttgart, sondern durch sich verändernde Lebenswelten, die alles andere als nur schwäbisch sind. Anna-Katharina Hahn, Der Chor, der neue Roman, ist im Surkamp Verlag erschienen und ab morgen dann in den Buchläden.
the roses, smoking guns. Now the sightling guards replace them men with papers and cigars. And when they get sick, we peel them in and hook them to machines. And then we turn our eyes to human God by spotting on TV. And Putin spouts his poison, what a starling used to do. Their bright eyes blue and sparkling as suburban swimming pools. With senators, our cottage girls sipping neon cocktails. And we move attention as a porker on her scale. And the madness of the world, it just keeps on getting bigger. The departments of obscenity to nullify every bird. And companies and algorithms think and oh and on. And safety is my finger on my gun. I'll be on the trigger of my gun. I'll be on the trigger of my gun.
Es sind vom Leben gezeichnete Figuren, immer auf der Suche nach dem kleinen Zipfelchen Glück, die die Schweizer Autorin Ruth Schweikert in ihren Romanen skizziert. Und sie tut das wunderbar respektlos, zugleich wortgewaltig und erzählt davon, was erzählt werden muss. Im Juni ist sie nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Ein altes Krebsleiden hatte sich zurückgemeldet, das sie schon vor fast 10 Jahren in einen Strudel heftigster Gefühlsstürme und medizinischer Behandlungen gerissen hatte. Als die Krankheit dann im vergangenen Jahr erneut ausgebrochen ist, hat ihr Ehemann, der Filmemacher und Autor Erik Bergkraut, die Rolle des Chronisten übernommen. 100 Tage im Frühling, Geschichte eines Abschieds, heißt sein Buch, das im Zürcher Limmert Verlag erschienen ist. Eberhard Falke hat es gelesen.
Im März 2023 ereignete sich das, was Ruth Schweikert die Explosion in ihrem Körper nannte. Dabei handelte es sich um den erneuten Ausbruch ihrer Krebserkrankung, die 7 Jahre zuvor erstmals diagnostiziert wurde. Von da an verwandelte sich ihr Leben in ein Dasein zum Ende hin. Nun übernahm es ihr Ehemann Erik Bergkraut, den unaufhaltsamen Lauf der Dinge festzuhalten. Entstanden ist daraus ein Bericht über extreme Erfahrungen, wie sie auch viele andere machen müssen, über die aber nur wenige öffentlich Zeugnis ablegen. 100 Tage im Frühling, Geschichte eines Abschieds, hat der Filmer und Schriftsteller seine Chronik genannt. In einer Vorbemerkung beschreibt Bergkraut seine schwierige, oft herzzerreißende Aufgabe folgendermaßen.
Meine Aufzeichnungen handeln zunächst von deinem Willen zum Leben. Ich werde nicht einmal die Bezeichnung der Krankheit benutzen, die dich getroffen hat. Die Aufrichtigkeit rufe ich auf als Begleiterin meiner Reise. Es kann nicht anders sein, als dass ich dabei an Grenzen gehe, genau wie du es getan hast.
So wie hier spricht der Autor seine Gefährtin oft direkt an. Er schreibt nicht über sie, sondern gleichsam im Dialog mit ihr. Begründet ist das durch die emotionale Nähe. Zugleich ist es aber auch ein Kunstmittel, das diesen Aufzeichnungen ihre lebendige, ergreifende Form verleiht. Wenn ein Mensch den Tod vor Augen hat, führt der Weg dorthin entlang der Grenze zu jenen ungeheuren Räumen, die uns schaudern machen, um mit dem französischen Philosophen Blaise Pascal zu sprechen. Auf Deutungen jedoch, die ins Transzendente zielen, haben Schweikert und Bergkraut verzichtet. Er schreibt,
niemals habe ich erlebt, dass du versucht hättest, deiner Erkrankung eine Sinnhaftigkeit abzugewinnen oder dich und andere zu fragen, weshalb sie dich getroffen hat. Warum in dieser Form? Sie war einfach da und es galt, daraus das Beste zu machen. Für dich und für uns.
Ruth Schweikert war eine Schriftstellerin der harten Lebensprobleme, der unglücklichen Herkunft, der jugendlichen Nöte, der fortwährenden Konflikte zwischen Rückschlägen und Freiheitslust. Auf ein vergleichbares Konfliktfeld des nervenaufreibenden Auf und Ab wurde sie durch die Krankheit gezwungen. Über das Werk seiner Gefährtin sagt Bergkraut,
was du schreibst, ist nicht Bekenntnis. Es ist Literatur. Deine Erlebnisse flossen in dein Werk, auch die schlimmen.
Ähnliches lässt sich über dieses Buch sagen. In der Konfrontation mit dem Tod verwandelte sich die Intimität der Paarbeziehung in einen schwierigen Balanceakt, von dem der Autor mit Offenheit und sicherem literarischem Feingefühl Zeugnis ablegt. In dem SWR-Feature »Man stirbt ja nicht so zack bumm« vom Schreiben über die Krankheit Krebs hat Ruth Schweikert kurz vor ihrem Tod umrissen, welche Besonderheiten solch ein langer Abschied vom Leben mit sich bringt.
Das hat mir mal ein Schweizer Arzt gesagt. Weißt du, wenn es darum geht, Menschen in dieser manchmal langen Phase des Sterbens zu begleiten, da sind wir nicht sehr gut. Weil wenn jemand nicht als vollwertige Arbeitskraft zurückkehrt, ja, dann ist er oder sie eben nicht mehr so viel wert. Aber sie haben vielleicht Großkinder, sie tun vieles, auch oder ihre Erinnerungen sind durchaus etwas wert, weil sie eben ein bestimmtes Licht werfen auf eine bestimmte Zeit und Lebensgeschichte und so weiter.
In diesem Sinn hat auch Bergkraut die letzten 100 Tage von Ruth Schweikert festgehalten. Für Bergkraut bleibt auch der letzte gemeinsame Weg ein Stück Lebensprozess. Abschied nehmen ist unser letztes Abenteuer, heißt es einmal. Dazu gehören alle Lebensfacetten, die Stimmungsschwankungen, die Augenblicke der Innigkeit, das Aufbäumen gegen den Tod, Gedanken, Hoffnungen, Ängste und auch die unvermeidlich aufwallenden Affekte. Und dazu gehört natürlich genauso der mühselige Alltag, die Krankenhausbesuche, die Pflegearbeit. Ereignisse, Reisen, Familiengeheimnisse werden in Erinnerung gerufen, die Szenen einer Ehe. Im Wechselbad von Realismus und Zuversicht wird sogar einmal eine intensive neue Verliebtheit verzeichnet.
Manchmal klappe ich auf dem Sofa sitzend den Laptop auf und notiere etwas. Mein Gedächtnis lässt nach. Meine Notizen sind auch dazu da, besser zu verstehen, was dir und damit auch mir und uns widerfährt.
Das Verstehen einer solchen Extremsituation ist das, was Bergkraut auch seiner Leserschaft ermöglicht. Und obwohl er völlig freimütig Einblick gewährt, wird niemand durch die Lektüre in eine voyeuristische Position gedrängt. Mit dieser Geschichte eines Abschieds hat Erik Bergkraut ein leidenschaftliches, klarsichtiges Stück Literatur geschrieben. Es atmet den Geist von Liebe, Empathie und Vernunft. Und zugleich weitet sich dieser Abschied zu einem sehr lebendigen Porträt der Schriftstellerin und des Menschen Ruth Schweikert. Ein schöneres Epitaph lässt sich kaum denken.
Unser Kritiker Eberhard Falke zeigt sich sehr berührt von dem neuen Buch von Erik Bergkraut, 100 Tage im Frühling, Geschichte eines Abschieds, erschienen im Limmat Verlag. Über die Krankheit, das Schreiben und das Leben hat Ruth Schweikert selbst noch Auskunft gegeben. Denn als sie das erste Mal mit der Diagnose bösartiger Tumor konfrontiert wurde, hat sie beschlossen, mit all ihren Mitteln zu kämpfen. Sie hat geschrieben und darüber gesprochen. Zu hören in unserem Lesenswert-Feature, das eben schon im Beitrag auch angesprochen wurde. Man stirbt ja nicht einfach so, zack, bumm, heißt es. Vom Schreiben über die Krankheit Krebs. Das Lesenswert-Feature zu finden in der ARD-Audiothek.
Look here, Mama, we can't get along. Baby, I really tried to treat you right. And when I get home from work to cut you my cherry, you want to race and fuss and fight and try to stay up all night. You left last night at 8, going to a show, come home snoozing in this morning at 4. You even had the nerve to let another man drive you up to my front door. You say you're through, got all my money too. Now come on over here, baby, let me tell you what I'm gonna do to you.
Und das war's für heute vom Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und Gespräche können Sie bei uns im Netz noch einmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur-App können Sie die Sendung auch noch einmal nachhören oder auch als Podcast abonnieren. Die Musik, die kam heute von der amerikanischen Pianistin und Sängerin Stephanie Nillis und ihrem Album Murder Ballads. Mein Name ist Silke Arning. Schön, dass Sie dabei waren. Und mehr Literatur in hörbarer Form, die gibt es gleich bei uns mit dem Hörspiel. Mozart auf der Reise nach Prag. Eduard Mörikes berühmte Künstlernovelle. SWR Kultur gleich um 20 nach 6. I cut you across the bosom with an XYZ. When I get through this alphabet, you quit your messing with me.